Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallihallo.
Sie hatten ja gerade am 13. Februar Geburtstag. Haben Sie groß gefeiert?
Nee.
Warum denn nicht?
Weil es jetzt kein runder Geburtstag ist und den runden, der nun 2 Jahre her ist, den haben wir gefeiert. Und außerdem haben wir gerade die Maler zu Hause und da hat das nicht gepasst.
Ja, dann. Aber Sie sind wie ich Wassermann, denn ich hatte ein paar Tage nach Ihnen Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja, Ihnen auch nachträglich.
Danke.
Sind Sie denn so ein typischer Wassermann, was man uns so nachsagt? Je verrückter, desto besser zum Beispiel?
Das habe ich bis dato noch nicht gehört. Allerdings gibt es so mehrere Signale, dass an diesen Sternzeichen irgendwie dann doch sowas dran ist. Oder man merkt sich einfach immer nur die Sachen, die irgendwie hinhauen und die alle nicht stimmen, die fallen dann hinten runter.
Genau, das ist so ein bisschen der Pippi-Langstrumpf-Effekt. Ja. Ne? Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Genau.
Haben Sie irgendwelche Eigenschaften, wo Sie sagen, da muss man vorsichtig sein?
Ich neige, aber ich übe, dann werde auch besser. Ich neige dazu, so im ersten Moment, wenn ich mit was nicht einverstanden bin, das nicht gleich rauszulassen, sondern erstmal so mit nach Hause zu nehmen oder anders gesagt in mich hinein zu fressen.
Mhm.
Das ist nicht sehr gesund, aber ich werde besser oder lerne, das zu akzeptieren und sage, das hat auch Qualitäten. Also einfach nochmal drüber nachdenken, kann ja auch ganz heilsam sein.
Absolut. Erstmal so durchatmen und dann vielleicht Antwort
ist
geben.
Ist halt, beim Gegenüber ist das dann schon 3 Tage her und dann kann sich gar nicht mehr erinnern. Deswegen ist es manchmal, haut es nicht so ganz hin.
Genau.
Aber darin, das kann aber auch sehr für meine Mitmenschen, das kann auch sehr anstrengend sein.
Berlinale ist gerade vorbei. Waren Sie unterwegs auf der Berlinale?
Nein, aber so ein bisschen ich musste mich aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen rausziehen aus den so Treffen, die da so stattfinden in der Branche mit den Agenturen, mit Spielern, mit Produktionen. Aber Filme schaue ich eh nicht da, weil da sollen die anderen hingehen. Ich gucke die mir dann in Ruhe an.
Ja, Sie haben so ein kleines Heimkino.
Ja, es ist auf irgendeine Weise, passiert es mir immer, wenn ich ins Kino, oder auch häufig, wenn ich ins Kino gehe, dass in meiner Nähe sitzt jemand, ein Mensch, eine Person mit einer Plastetüte und kaum wird es dunkel, wird irgendwas gemümmelt oder irgendeine Flasche geöffnet. Egal, was für ein Film da ist und auch in den leisesten Stellen wird geschnupst und gedenkt, das halte ich sehr, sehr schwer aus. Deswegen habe ich mir unter anderem das Heimkino eingerichtet.
Können Sie sich noch an Ihren allerersten Film so als Kind erinnern, der Sie besonders fasziniert hat?
Ja, das ist, da gibt es mehrere. Also noch zu Ostern, da war ich noch klein, hat mein Vater uns in Dornröschen, in Disneys Dornröschen mit hineingenommen.
Mhm.
So im Nachhinein, ja, der wurde gezeigt. Also so, ich meine, warum auch nicht, aber egal. Aber so, das war so den ich wahnsinnig doll in Erinnerung habe. Wir haben dann Zeichnungen hinterher gemalt und die Figuren und die Malefiz und so weiter. Und blau und ein rosa und alles sowas. Ja.
Mhm.
Eindrücklich war für mich Amadeus. Den haben wir da in einem großen Kosmos, glaube ich, damals gesehen.
Mhm.
Zusammen mit meiner Frau Simone. Ach so, und dann gibt es natürlich noch einen, weil an dem, als wir uns sozusagen zusammengefunden haben, waren wir am ersten Abend, also Simone und ich, am ersten Abend im Weißen See im Kino, im Toni, und das war die Olsen-Bande. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welcher Fall. Daran kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber so ist das, wenn man frisch verliebt ins Kino geht.
Weil Sie gerade Ihren Vater erwähnt haben, Ihr Vater war ja Grafiker, Ihre Mama Lithografin. Sie sind in Pirma aufgewachsen und Ihr Vater war aber auch Hobbyfilmer und hat Sie und Ihren Bruder immer schon gefilmt als Kind. Was waren das für Geschichten?
Es gab ja so eine Community, die Amateurfilm hieß, das wurde ja sehr gefördert zu DDR-Zeiten, verschiedene Betriebe, Kombinate. Private haben da Geld gegeben für Arbeitsgemeinschaften oder und mein Vater war zwar hat allein gearbeitet, aber der hat an Wettbewerben teilgenommen. Ich sage mal richtig kleine Spielfilme. Also der hat auch richtig so Storyboard geschrieben mit Bildern, weil man musste sich ja ein bisschen überlegen, was man mit den 2 Minuten macht. Ich weiß nicht, wie lange das Aufziehen von der Kamera, wie lange der Take sein konnte. Und das konnte man auch nur einmal machen. Oder jedenfalls war das Material begrenzt. Also musste man sich ein bisschen vorher genauer überlegen, was man filmt. Und das habe ich zwar alles irgendwie registriert und ist mir dann wieder begegnet. Aber ich habe es als Kind und Jugendlicher nicht in irgendeiner beruflichen Zukunft, mit einer beruflichen Zukunft zusammengebracht. Eigentlich gar nicht. Es war eigentlich mehr Spiel. Spielerei. Und da war die ganze Familie fällig. Also gibt richtig natürlich so Filme, die haben immer eine Geschichte. Also es ist jetzt nicht irgendwie Familienfilm, sondern und den einen oder anderen Preis hat mein Vater auch gewonnen. Ich glaube, wenn mein Vater nochmal die Wahl gehabt hätte, hätte auch sein können, dass er Kameramann vielleicht gern geworden wäre.
Und lustigerweise sind Sie beide ja Schauspieler geworden, Ihr Bruder ja auch. Also vielleicht war das dann doch so.
Ja, vielleicht doch irgendwas. Na? Hineingepflanzt, irgendwie. Ohne genau. Das. Wobei das eben auch, ich glaube, bei Veit auch, so heißt mein Bruder, es ging viel hervor aus dem Besuch von Theatern und selber sozusagen auf der Bühne stehen, auch wiederum mit so einem Kinder- und Jugendtheater, also so einer AG, wo man dann auch so unter einer sehr professionellen Leitung natürlich, aber wir dann auch so mit eigenen Texten zum Teil oder selbst geschriebene Musik, also viel gemacht werden und sehr, sehr früh ins Theater gegangen. Das sind auch wieder meine Eltern schuld, die haben uns dann doch sehr früh in Konzerte geschleppt, in Ausstellungen und ins Theater.
Haben Sie selbst ein Instrument auch gespielt?
Ja, Klavier. Und,
richtig mit Üben und so
ja,
als
richtig
Kind?
Richtig mit Üben. Netterweise war es eine Klavierlehrerin, auch ein Privatunterricht, eine über 80-jährige Fräulein Helene Marschner. Mhm. Also in der Musikschule wäre ich wahrscheinlich schon längst rausgeflogen, weil es gab natürlich verschiedene Phasen, wo ich wirklich miserabel geübt habe. Da hat sie dann mal ein bisschen geschimpft, da musste ich dann die Zeiten aufschreiben und so. Dann habe ich mal ein bisschen mich mehr angestrengt. Dann gab es eine Phase, wo ich dann Abitur gemacht habe. Da hat sie gesagt, komm, wir machen vierhändig. Dann haben wir Opern-Overtüren, Mozart-Overtüren vierhändig gespielt. Ich habe sozusagen in dem Zeitraum über, ja, doch irgendwie 10, 12 Jahre, glaube ich, wären andere schon sehr viel weiter gewesen als ich. Aber egal, ich habe das Instrument kennengelernt. Ich liebe es. Ich sitze auch heute ab und zu mal dran. Ich bereue nichts. Im Gegenteil, ich bereue da vielleicht mich nicht weiter dahinter geklemmt zu haben, weil ich finde es großartig, ein Instrument beherrschen zu können und oder ja, beherrschen weiß ich gar nicht, aber in einem Instrument spielen zu können. Mein Vater hat immer längere Zeit in Leipzig gearbeitet und dann hat er da in einem Notengeschäft, Edition Peters, irgendwann Ragtimes von Scott Joplin mitgebracht, die sehr, sehr schwer zu spielen sind, muss man sagen. Es war gerade relativ populär durch einen Film, den ich jetzt vergessen habe. Es ist halt dieser berühmte Da-da-da-bam, badam, badam, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- das möchte ich spielen. dann hat sie kurz gesagt, dann hat sie sich rangesetzt, dann hat die alte Dame in die Tasten gegriffen, aber wirklich auch alles so reingehauen, auf wie so einem Schrammelklavier. Es klang wunderbar, klappte das Buch zu und sagte, nein, so weit bist du noch nicht. Da hatte sie auch völlig recht, aber ich war natürlich erstmal beleidigt.
Und für welche Bands hat ihr Herz geschlagen, so als Jugendlicher?
Ich bin sozusagen in einem Haushalt groß geworden, wo Musik galt, also Musik ist nur das, was man mit richtigen Instrumenten macht. Allerdings, meine Eltern waren totale Jazzfans und ich habe dann, als mein Aufbegehren, meine revolutionäre Entscheidung, habe ich mich für elektronische Musik entschieden. Das lag aber schlicht und ergreifend daran, dass ich einen Urlaub in Ungarn gemacht habe, in Budapest. Ich habe wirklich Plattenläden habe ich also gesucht und gestürmt und mich angestellt und bin ein großer, wieder jetzt auch wieder, ein riesen Schallplatten-Fan. Ich finde das einen tollen Vorgang, geradezu ein Ritual, eine Platte aufzulegen, den Abtaster abzusenken und sich dann hinzusetzen und Musik zu hören. Und da ist mir dann Jean-Michel Jarres Konzert in China in die Hände gefallen und ab da war ich, was das betrifft, verloren. Zumal er auch noch Franzose ist und wir, mein Bruder und ich, auch bisschen durch das DDR-Fernsehen, wo französische Filme doch sehr oft gezeigt wurden. Es gab auch zum Teil Co-Produktionen mit der DEFA zusammen, damals mit Simon Signoret und Gérard Philippe, Jean Rabin, glaube ich.
Ja, ja, großartige
und
so. Ja, Filme.
Und dadurch
ja.
hatten wir auch durch die Affinität meines Vaters für Filme, waren wir so ein bisschen französisch unterwegs. Und dann haben wir gemerkt, es gibt ganz, ganz viele französische Schauspieler, die singen. Und dann waren wir ganz schnell beim Chanson und daher war ich sehr glücklich, dass Jean-Michel Jarre ein Franzose ist, weil dann hat es wenigstens ein bisschen auch noch einen Bezug und kam nicht ganz so von außen so fremd daher. Also das war so die eine Entscheidung, aber wenn es jetzt richtig Bands und ja, dann war ich eher der Pop-Dings. Ich war schon ein Riesenfan von ABBA und das bin ich auch heute noch. Ich finde, dass der Benny, das ist also ein sensationeller Musiker, haben ja zwischendurch auch ganz andere. Ich habe mir natürlich auch die letzte, neueste Platte gekauft. Ich habe mich auch darüber gefreut. Ich habe mich im Radio bei der Sendung Luftfracht, die es damals gab, natürlich, und dann hieß es, kommt ein ABBA-Song und habe mich auch geärgert und gegrämt, als es dann der letzte sein sollte und so weiter. Also, ja.
In welchem Moment an wussten Sie denn so für sich, Mensch, ich möchte doch Schauspieler beruflich werden, weil nach dem Abi sind Sie erstmal ans Theater als Beleuchter.
Ja, das war natürlich so ein bisschen ging um eine Überbrückung, weil ich habe ja mein Militärdienst stand ja in Aussicht und dann waren aber so ein paar Monate Zeit. Also ich habe die Pflicht anderthalb Jahre halt gemacht. Und um diese Zeit zu überbrücken, war das sehr üblich, irgendwie sich einen Job zu suchen. Und ich wollte gerne, dass der mit dem Theater zusammenhängt. Und da habe ich in der Beleuchtungsabteilung des Theaters der jungen Generation in Dresden ein bisschen ausgeholfen. Das hatte aber schon was damit zu tun, dass es irgendwie Richtung Theater gehen soll. Ich glaube, wie gesagt, wir sind ja früh ins Theater gegangen. Das war bei uns eben halt das Staatsschauspiel Dresden. Und ich habe wirklich als junger Mensch so auch während des Abiturs da mitten in der Woche bin ich da hingefahren. Es war ja immerhin noch eine S-Bahn-Fahrt entfernt nach Pirna. Nachts dann den letzten Zug gekriegt und mir irgendwas angeguckt. Und früh morgens ist mir dann der Stift aus der Hand gefallen, wenn ich da in der Schule saß. Also ich habe das schon sehr exzessiv betrieben. Und da war mir eigentlich schon sehr klar, irgendwas mit Theater soll es zu tun haben. Und in tiefem Inneren war es eigentlich schon da, ach, da möchtest du schon auch mal auf der Bühne stehen. Das muss großartig sein. Da es aber auch mein Bruder auf die Bühne getrieben hat, habe ich dann noch so gedacht, ja, vielleicht doch eher der Bühnenbildner oder was auch immer. Da habe ich mich dann auch mal beworben. Ja, und dann war irgendwie klar, doch. Es muss die Schauspielerei sein.
Und dann sind Sie ja nicht an irgendeine Schule, sondern wirklich an die Ernst Busch. Hat das auf Anhieb geklappt?
Ja, das hat auf Anhieb geklappt. Ich habe aber sozusagen ein bisschen geübt, indem ich diesen ersten sogenannten Eignungstest in Leipzig gemacht habe, auch in Babelsberg an der Filmschule. Also da konnte man immer so ein bisschen ein paar Erfahrungen mitnehmen. Und dann in Schöneweide, wo damals die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ja noch stand und auch noch heute steht, nur nicht mehr als Hochschule. Und die zweite Prüfung, also wenn man dann weitergekommen ist, wäre in allen Schulen weitergekommen, aber die habe ich dann die erste Prüfung ausschließlich in Berlin gemacht. Und
wow.
Das hat dann auch geklappt. Ja, das war irgendwie verrückt, weil ich sozusagen weg war von zu Hause und mich da lustigerweise viel freier gefühlt habe, weil ich wusste, jetzt guckt mir keiner zu, der mich kennt, da sind keine Eltern, da ist kein anderer Verwandter, wo ich irgendwie hier, und da habe ich mich offensichtlich sehr viel freier auf den Bühnen, Probebühnen bewegt. Zumindest so, dass ich eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt habe. Mhm.
Und nach der Ausbildung ging es dann ans Deutsche Theater und ans Maxim Gorki Theater?
So, oh, ja, okay.
Ja, doch, nach der Ausbildung.
Ja, ist völlig richtig. Nur die Reihenfolge war eine andere.
Nämlich erst Gorki und dann Deutsches Theater.
Und dann das
genau, Deutsche. Aber beides. Kann man sagen, dass das so die Zeit war, wo Sie sich dann auch so frei gespielt haben? Das hört man ja immer so ganz oft, dass so nach der Schule das dann wirklich so die Zeit ist, wo man eigentlich sich so richtig erstmal anfängt, frei zu spielen.
Ja, ich glaube sowieso, also den Beruf lernt man beim Machen. Eine Schule ist für mich ein bisschen so ein Ort, wo man so ein bisschen mal so ausprobieren kann und ein bisschen sammelt. Also so versuche ich das immer zu beschreiben. Dann so richtig draußen in der Praxis, dann kommt noch ganz viel hinzu. Also ein Probenprozess, ein längerer Probenprozess, Kollegen, ein Team, Wünsche der Regie, Kontakt mit dem Publikum und ein wirklich, auch was man auch wirklich lernen muss, die Wiederholung. Also, dass ich habe in der Schauspielschule ein Szenenstudium, das ist eben nur eine Szene aus einem Stück. Als Abschluss vielleicht mal ein ganzes Stück, aber es können ja nicht alle sozusagen die großen Rollen spielen, also gibt ja da auch kleinere Parts, also lernt man wirklich dieses, und das spielst du dann ein, zweimal, aber dass ich sozusagen heute eine Vorstellung habe, morgen, dann habe ich wieder drei Tage Pause oder sogar drei Wochen und dann spiele ich das wieder, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Prozess und da musste ich auch viel lernen, weil man natürlich auch in verschiedene Fallen hineintapst und so und dann der Regisseur kommt bei der 100. Vorstellung und sagt, was machst denn du da? Das ist alles Mögliche, nur nicht das, was wir mal erarbeitet haben. Oder wie man mit Komödie umgeht, ja, wenn da so Premiere und dann die ersten beiden Vorstellungen, da gibt es dann immer Lacher, Leute reagieren und irgendwann verlässt du dich auf die Lacher oder so, weil du weißt, ah, hier wird immer gelacht und plötzlich passiert es, du spielst und keiner reagiert. Und da musst du dann erstmal als junger Mensch, also ich wusste dann damals auch nicht gleich, okay, woran liegt es und dachte dann, ich muss immer mehr machen und so weiter. Das Falscheste, was passiert. Und solche Sachen, die muss man irgendwie lernen. Dazu ist es aber wichtig, dass man in gute Hände gerät. Und das ist nicht für jeder Ort der richtige.
War es für Sie der richtige?
Ja,
sowohl
für mich
als auch.
Aber ausgesprochen der richtige. Und auch noch, weil. Ja, kann man ja ruhig sagen. Es gab tatsächlich die Möglichkeit, gleich ans Deutsche Theater zu gehen. Also es gab ein ganz konkretes Angebot. Dann gab es ein zweites Angebot, das war das Maxim Gorki Theater. Und dann habe ich als junger Mensch aus Pirna kommend dem damaligen Intendanten Dieter Mann in einem Gespräch gesagt, Entschuldigung, ich möchte lieber erstmal ans Maxim Gorki Theater gehen. Und die hatten schon ein bisschen mit mir geplant und sowas. Das war schon, das ist mir auch irgendwie nicht leicht gefallen, habe ich mir furchtbar ins Hemd gemacht. Aber egal, es war die richtige Entscheidung.
Das war ja dann auch Ihre, also in dieser Anfangszeit, Ihre Berliner Zeit. Wir haben so die Rubrik Prominente und Ihr Berlin. Wie haben Sie damals Berlin empfunden?
Für mich war sozusagen der Beginn in Berlin zu sein, der Beginn der Schauspielschule, also 1983. Und für mich war das eine ganz tolle Zeit. Also ich habe zwar auch an der Schule ein bisschen gebraucht, auch da, bis ich sozusagen, es war schon immer so, dass ich nicht irgendwie Tür auf und holla hopp, da bin ich, sondern ich brauche immer ein bisschen Zeit zum Ankommen und so. Und wenn man dann an die richtigen Stellen gerät oder an den richtigen Ort und mit den guten, einem freundlich gesonnenen Menschen zu tun hat, dann kann man auch aufblühen, also Icke jedenfalls. Deswegen habe ich ein Jahr später Simone kennengelernt, tatsächlich, also meine Frau, die es auch heute noch ist. Also Sie merken schon, das war einfach für mich eine, ich musste weg von zu Hause. Gut, ich war jetzt eh weg durch die Armeezeit zwischendurch, aber ich musste auch aus der Kleinstadt raus. Und da war schon, Berlin war für unser einen schon eine große Reise und ein Abenteuer, was ich sehr genossen habe. Und heute lebe ich dennoch in Potsdam.
Richtig. Ist ja auch schön, aber dennoch wüsste ich gerne Berlin heute für Sie. Was lieben Sie an Berlin? Was lieben Sie an uns Berlinern?
Also das kann ich. Ich liebe an Berlin tatsächlich die Theater, die Kultur. Das ist alles so toll. Ja, und netterweise habe ich ja schon in mehreren Bühnen da gestanden. Also am Gorki, am Deutschen, auch am Berliner Ensemble. Auch in einem Theater, was es nicht mehr gibt, das Theater im Palast. Das Ganze drumherum haben sie ja weggehauen. Das ist so ein großartiges Areal. Ja? Also wenn ihr, was weiß ich, irgendwo anders in England wäre das so der Theaterbezirk oder sowas. Das ist ja alles nicht weit voneinander entfernt. Und das ist von den Galerien mal ganz zu schweigen und die Opern. Das ist das, was mir in Berlin am meisten gefällt.
Und die Berliner, wie kommen Sie mit denen
klar? Ach gut, mit den Kommissionen. Sehr gut, klar. Das kann ich gut. Ich freue mich immer, wenn Leute da darüber so sich ein bisschen erschrecken oder echauffieren oder so. Weil das hat so ein bisschen was, ich finde auch, dass das so mitunter was Heilsames hat. Das ist halt sehr direkt. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen schlucken, aber oft ist es wirklich, kommt es wesentlich harscher herüber, als es eigentlich gemeint ist. Es gibt eine alte Geschichte, Anekdote von einem Pförtner am Deutschen Theater, der zum Beispiel den Satz gesagt hat, also wenn ich meinen Humor nicht hätte, ich würde nur noch lachen.
Sehr schön.
Das ist was ist wirklich halt eine philosophische Dimension und sagt einfach ein Ur-Berliner und es steckt so viel Irrsinn und Wahrheit da drin, dass begegnet einem, glaube ich, so kaum woanders.
Wenn wir mal auf Ihre berufliche Karriere gucken, würden Sie selber auch damals Ihre Rolle in der Filmsatire Zwei schräge Vögel als Durchbruch bezeichnen?
Ja, natürlich war es das irgendwie, aber das hatte ja gar nicht so viel mit dem Film zu tun. Das hat ja so viel mit der Zeit zu tun, weil ich hatte Gelegenheit, glaube ich, es war letztes Jahr an zwei Orten, unter einer von war Schwerin in Vorbereitung vom Filmfest, haben die den Film nochmal gezeigt. Ich habe ihn auch gesehen, zweimal. Es gibt wirklich ganz großartige Kabinettstückchen in diesem Film, sind alle dabei. Der Peter Bause macht da eine Nummer, das ist wirklich großartig. Und Matti Wien und Icke als die Studenten. Clever besetzt, würde ich heute sagen. Und wir sind aber in was hineingestoßen, wo ich jetzt, das hat jetzt nicht so sehr viel mit meiner Leistung zu tun, aber natürlich sind wir dadurch irgendwie bekannt geworden. Aber es ist auch gar nicht so, für viele Menschen, die haben mich wirklich angesprochen, war dieser Film ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Mit Szenenappläusen, mit Standing Ovations und sowas. Also wirklich eine Art Befreiungsschlag. Und ja, den meisten Leuten wissen, dass unser einer da dabei war, aber es war jetzt in dem Sinne nicht ein Beginn einer Filmkarriere, zumal ich eigentlich meine Karriere weitestgehend am Theater gemacht habe, auch nach dem Film.
Seit 2016 kann man Sie in der ARD-Krimireihe Wolfsland erleben, an der Seite von Yvonne Katterfeld, als Görlitzer Kommissar Burkhard Butz-Schulz. Was hat Sie an dieser Rolle gereizt?
Naja, also wenn man, ich habe die Filmproduzentin Jutta Müller, mit der habe ich in anderen Filmen zusammengearbeitet und die hat das dann, ist mit dem Projekt, mit der Idee, das war damals eine Bewerbung beim MDR, ob es ein Tatort wird oder eine Donnerstags-Krimi-Reihe und mit diesem Projekt dahin und hat sozusagen von Anfang an mit unser einem und mit Yvonne ist sie da ins Rennen gegangen und das ist schon erstmal wahnsinnig schön, wenn man von Anfang an einem Projekt beteiligt wird. Und egal, ob das jetzt ein Krimi ist und der x-te Ermittler, trotzdem war das schon mal erstmal eine Freude und eine Ehre. Und dann gab es zwei Autoren, Sönke und Sven, die alle Teile bis dato geschrieben haben und wir haben uns im Laufe der Jahre, so am Anfang haben wir noch so ein bisschen rumprobiert, wie ist die Konstellation zwischen den beiden, wie schroff ist der eine, wie nähert sich das an. Aber inzwischen habe ich das große Vergnügen, so viele Facetten spielen zu können, zeigen zu können mit dieser Figur, weil die Autoren, die das Ermittlerduo immer in irgendwelche neuen Konstellationen bringen, zwingenden Situationen. Das macht einfach einen Riesenspaß, das über so einen langen Zeitraum da dabei zu sein. Und ja, das ist ein Geschenk in der Fernsehlandschaft. Und als solches habe ich das auch immer gesehen und behandle ich das auch mit großem Respekt und mit großer Freude.
Und die Dreharbeiten dann in Görlitz, Sie sind ja quasi dann immer mit demselben Team auch am Set. Wie ist das, wenn Sie
ja,
da drehen?
Ja, also es ist nicht, das wechselt schon ein bisschen. Es gibt ein bisschen so eine Kernfamilie inzwischen im Laufe der Jahre. Ja. Es gibt Wiedergänger sozusagen. Und im Großen und Ganzen, also mir ist nichts Gegenteiliges zu Ohren gekommen, beschreiben aber immer alle, dass sie wahnsinnig gerne da sind. Auch Kolleginnen zum Teil für kleinere Parts, wo ich auch was ich wirklich einen Respekt davor habe, weil ich weiß, wie schwer das ist, in 3 Tagen irgendwie eine Figur hinzuzaubern. Mhm. Weil man gewöhnlich irgendwie an den Tagen wahrscheinlich 5, 6 verschiedene Szenen irgendwie machen muss und alles aus den verschiedensten Gefühlswelten. Egal, das ist wirklich eine schwere Arbeit. Man ist sehr konzentriert, weil du bist von Görlitz kommt man jetzt so schnell nicht weg, soll sich ändern, gibt irgendwann, hält auch der ICE da. Aber wenn er dann kommt, das weiß man nicht. Aber das hat sowas, erfreulicherweise mögen uns die Görlitzer. Also es gibt so Geschichten, weil da haben ja auch andere Produktionen da gedreht, also auch Hollywood, ja für Hollywood, die nutzen ja nur bestimmte Ecken oder so, die erzählen ja nicht Görlitz. Mhm. Ja? Aber es gibt halt so Geschichten, andere Produktionen, wo das nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist und wenn dann unser Motivsucher unterwegs ist und dann da anfragt und sagt, wir würden hier gerne drehen, geht das? So sagt, nee, hier wird nicht gedreht. Aber wir sind Wolfsland, also eben im Krimi. Wolfsland, ach so, ja, nee, dann ja.
Ach, wie schön.
Ja, also solche, so, also im Großen und Ganzen ist das inzwischen eine sehr schöne Beziehung, die wir auch mit den Görlitzern haben. Und ja, insofern haben wir da, glaube ich, richtig dolle was erreicht und darauf bin ich auch ein bisschen stolz.
Ein neuer Fall, Schwarzer Spiegel. Das Jahr ist ja noch relativ jung. Was steht denn noch an für die nächsten Monate?
Naja, wenn so Ausstrahlungen sind, ist das ja immer ein bisschen wie Ernten. Das heißt, wir produzieren im Sommer die 2 neue Wolfsland-Folgen. Ich werde auch im Sommer, weil ich habe im letzten Sommer beim Lausitz-Festival im Othello mitgespielt, in Iago. Und das war so glücklich, die Inszenierung von Marcel Kohler, dass wir das nochmal wiederholen, was wohl bis dato beim Lausitz-Festival auch noch nicht vorgekommen ist. Und das wird im August stattfinden und bis dahin gibt es kleinere Hörspiel-Sachen, was ich sonst noch so erfreulicherweise machen kann in meinem Beruf und mir großen Spaß macht, weil das ist sehr, sehr vielseitig, was man da alles tun kann. Und wenn man die Möglichkeit dazu bekommt, ist das ein großes Glück und eine Erfüllung.
Götz Schubert, danke, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke, mir auch.